Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Franziska Zeudel.
Und es ist Folge 2 unseres Themenmonats rund um Beziehungen und Partnerschaft. Und heute wollen wir hören, wie man eine gesunde Beziehung führt, ganz grundsätzlich. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Sandra Themel-Wall ist Paarcoach, Elternberaterin und Autorin. Und regelmäßige Standard-LeserInnen kennen Sie vielleicht schon. Sie bildet nämlich gemeinsam mit dem Psychiater Hans-Otto Thomashoff den Standard-Familienrat. Der beantwortet regelmäßig Fragen rund um Familie, Beziehungen und Erziehung. Und sollte da jemand eine passende Frage haben, auf die er auch gern eine schön textlich ausgearbeitete Antwort hätte, einfach an familie@derstandard.at schicken, dann wird sie eben vielleicht bald beantwortet. Frau Themel-Wall, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung. Und ich frage gleich die Frage aller Fragen. Wie weiß ich eigentlich, ob ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden habe?
Indem ich mit ihm oder mit ihr zusammen bin. Also der David Schnarch, ein amerikanischer Pansexualtherapeut, hat mal gesagt, nobody's ready for marriage, marriage makes you ready for marriage. Ich würde es auf Beziehungen runterbrechen und zu sagen, also man lernt mit diesem Menschen zusammenzuleben und zusammen zu sein, indem man mit ihm oder mit ihr zusammen ist. Also das ist ein Prozess und mitunter ein lebenslanges Lernen.
Stimmt es wirklich, dass Gegensätze sich anziehen oder führt das dann eher zu Konflikten in einer Beziehung?
Also es zieht uns schon das Vertraute an. Einerseits, also das, was wir kennen, es zieht uns aber auch das Fremde an, also das, was wir nicht haben. Und ich glaube, dass beide Sprüche insofern wahr sind. Gegensätze kommen so oder so immer wieder auf, weil wir einfach nicht gleich sind. Es ist ein anderes Universum. Wir sind mit jemandem zusammen und das ist jetzt die wirkliche Wahrheit, der nicht ich ist. Und manchmal vergessen wir das und dann vergessen wir, dass sich unsere Gehirne nicht so synchronisieren wie unsere Google-Kalender. Und dann sind wir so ein bisschen erstaunt, dass er nicht das Gleiche gerade gedacht hat wie ich. Und daran möchte ich Paare immer wieder gerne erinnern. Ich bin nicht du. Ich bin ein eigenständiges Wesen. Ich existiere getrennt von dir und ich möchte gern mit dir zusammen sein, weil ich will und nicht, weil ich dich unbedingt brauche.
Gibt es da Tricks oder irgendwas Hilfreiches, dass man sich auch vielleicht am Anfang einer Beziehung stark an das erinnert, dass eben der andere Mensch nicht genauso denkt, genauso fühlt und so weiter wie man selbst?
Ich glaube, am Anfang einer Beziehung ist das extrem schwierig, weil da sind wir ja so verliebt und ich nehme an, die meisten, die zuhören, waren schon mal verliebt und das ist ja wirklich, man sagt doch so schön, die schönste Form der Psychose. Also ich habe mich ja vor 5 Jahren das letzte Mal verliebt und zwar in meinen jetzigen Mann und da haben mich dann alle sehr beneidet und gesagt, ach was für ein Glück und so schön und hin und her. Und ich habe dann gesagt, du hast keine Ahnung. Also das ist ja ein Hormoncocktail sondergleichen und eigentlich, ich kann mich erinnern an unsere ersten Spaziergänge, wo ich mir gedacht habe, was soll ich denn jetzt sagen? Wie tut man denn da? Ich habe eine lange Ehe hinter mir, da war alles sehr vertraut. Und wie tue ich denn jetzt mit einem Fremden? Sage ich da was und hoffentlich sage ich nichts Falsches? Also wir sind gerade in der Verliebtheit besonders bedacht drauf, hier dem anderen zu gefallen, was Gutes zu tun. Und ich habe mich dann selbst beruhigt, indem ich mir gesagt habe, ich weiß es ganz genau. Es wird ein Tag kommen, wo diese Frage nicht mehr da ist. Und so ist es auch gekommen. Also in der Verliebtheit sind wir extra bemüht, über uns hinauszuwachsen. Also möge es auch so bleiben. Ich glaube, dass wir vergessen es dann ein bisschen, wenn wir aus diesem Hormoncocktail rausfallen.
Das war letzte Woche der Start unseres Beziehungsmonats. Das war eben genau hormonell aufgerollt ein bisschen, was passiert, wenn wir uns verlieben. Und das ist ja doch recht spektakulär.
Ich finde es schön, dass es einem Profi auch so geht, wenn sie sich verliebt. Wie lang dauert denn diese Phase und wie schlimm ist es dann, wenn sie vorbei ist?
Also da gehen die Behauptungen, sage ich jetzt mal, auseinander zwischen 2 Stunden und 2 Jahren so ungefähr. Also manche, they fall out of love früher und die anderen später. Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, bin ich sehr sanft gelandet. Also es ist nicht so ein, es war kein harter Aufprall, sondern ein angenehmes Hinübergleiten in einen Alltag. Ich muss auch dann sagen, wir sind als junges Paar dann in die Pandemie gekommen. Das hat natürlich auch einiges beschleunigt, würde ich mal sagen. Wo verbringt man die Zeit gemeinsam? Also das ist immer so ein ganz besonderer Fall. Ich habe mir beim Herfahren jetzt auch gedacht, wie geht Beziehung? Also wenn jemand schon die ultimative Antwort auf diese Frage gefunden hätte, dann ich hätte dieses Buch geschrieben, weil Beziehungen ja so höchst individuell sind, so wie wir hier sitzen und Unikate sind, so ist ja die Chemie zwischen 2 Menschen einmalig. Das gibt's nur einmal. Es kommen einfach 2 Geschichten zusammen und entfalten sich.
und funktionieren oder funktionieren nicht, je nachdem. Jetzt frage ich mich immer, welche Partnerinnen und Partner suchen wir uns eigentlich? Sie haben es ja vorher schon gesagt, uns gefällt das, was ähnlich ist, uns gefällt auch das, was ganz anders ist. Stimmt es, dass wir immer unsere Eltern suchen? Und bitte sagen Sie uns, dass es nicht so ist.
Muss ich lachen. Also das mit dem Suchen, es ist ja nicht so ein bewusster Vorgang meistens. Also höchstens, man gibt wirklich schon so ein Profil ein und gibt irgendwo auf Plattformen ein, was man oder wen man genau sucht. Aber was ich aus meiner Arbeit schon immer wieder staunend erlebe, ist, wie die Geschichten zusammenpassen. Und ich sage mal so, wir finden auf eine sehr mysteriöse Art und Weise immer denjenigen, der genau dort den Finger drauflegt, wo es noch wehtut oder wo wir noch hinschauen dürfen, sagen wir mal so. Also es gibt auch keine Partnerschaften ohne Konflikte, das ist ein Irrtum, die gehören dazu. Paarbeziehungen sind Menschenwachstumsmaschinen und auf das darf man sich einlassen. Wir suchen nicht unsere Eltern, sondern wir haben die Chance, in einer Paarbeziehung erwachsen zu werden. Wir können in einer Paarbeziehung von unseren im Elternhaus angenommenen Adaptionsmuster oder Verhaltensweisen, die können wir entweder beibehalten oder wenn sie nicht mehr sinnvoll sind, dann können wir uns davon trennen. Und das ist aber nicht so einfach, weil da müssen wir Alternativen entwickeln. Und die Alternativen sind ja nicht auf unsere Festplatte eingebrannt, so wie unsere Erziehung oder Sozialisierung, sondern da müssen wir wirklich unser Gehirn anstrengen und im Gehirn tatsächlich neue Autobahnen bauen. Und die Autobahnen, die fangen an mit so einem Buschmesser und Machete, wo man sich einfach mal durchschlägt und sagt, okay, das will ich nicht mehr, so will ich nicht sein. Ja, wie will ich denn sein und wie geht das überhaupt? Also ich würde meinen, eine Paarbeziehung ist die Schule zum Erwachsenwerden.
Finden Sie, dass Menschen da genug drüber nachdenken? Weil ich glaube gerade eben genau, wie Sie gesagt haben, gerade diese eingelernten Sachen, die laufen ja bei manchen Menschen bis zu ihrem 90. Geburtstag im Automatikprogramm durch.
Ich weiß nicht, ob die Menschen drüber nachdenken. Ich glaube, sie spüren es dann, wenn es nicht mehr so gut läuft. Wenn sozusagen alles, was man sich jemals erwünscht hat in einer Beziehung, erfüllt worden ist und dann irgendwann beginnt so ein bisschen zu rütteln und dann kommen Kinder und irgendwie geht sie dann alles nicht mehr aus und irgendwann beginnt es dann einem oder einer weh zu tun. Und dann beginnen die Menschen, das mal zu spüren und drüber nachzudenken. Und einige, die hinterfragen ihr Normal dann und sagen dann, so kann es nicht mehr weitergehen, aber belassen es nicht nur bei dem Satz, sondern suchen sich dann auch Unterstützung, also kommen dann zum Beispiel zu mir oder Ratgeberliteratur ist natürlich auch sehr gefragt oder hören sich einen Beziehungspodcast an. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache. Ich meine nur trotzdem, dass einfach, wie ich schon gesagt habe, dass Paarbeziehungen so einmalig sind, dass es oft eine Maßschneiderei braucht für das, was die Menschen bringen. Also das gibt es so von der Stange nicht.
Jetzt hören uns ja nicht nur Menschen in Beziehungen zu, sondern wahrscheinlich auch Singles. Was können denn die tun? Was kann man denn selbst tun, um später ein guter Partner, eine gute Partnerin zu sein und dann vielleicht nicht von solchen Themen, wie Sie die gerade erwähnt haben, eingeholt zu werden?
Man kommt den Themen nicht aus. Also wenn man Single ist, dann kommen die Themen durch einen Chef, durch die beste Freundin oder man hat die Konflikte mit den Eltern oder mit den Geschwistern. Also alles, was so erlöst werden möchte, dem kommen wir nicht aus. Und die Frage war, was können Singles tun? Na, in jeder nahen Beziehung auch darauf achten, dass sie sich nicht selbst verraten. Es gibt ja dieses schöne Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Und ich habe lang drüber nachgedacht. Ich bin ja auch schon mal getrennt und habe mir gedacht, aha, wenn der Titel stimmt, was habe ich denn wohl falsch gemacht? Und ich glaube, das mit der Selbstliebe, das ist vielen nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Das bedeutet nämlich, dass man in einer Beziehung also wirklich mit sich selbst beginnt und auch Singles mögen sich in jeder Beziehung, die sie haben, nicht selbst verraten. Also die lade ich von ganzem Herzen ein, Ja zu sagen, wenn sie Ja meinen und insbesondere Nein zu sagen, wenn sie Nein meinen. Und das ist die beste Vorbereitung für eine Partnerschaft.
Mir hat eine Freundin vor 20 Jahren irgendein Buch geschenkt und es hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Es hat irgendwie so geheißen, lieb dich selbst, sonst liebt dich keiner. Würden Sie das daher unterschreiben? Weil ich muss sagen, ich war sauer. Schlechtes Geburtstagsgeschenk.
Ja, das ist sehr, sehr komplex. Also irgendwie stimmt es schon, weil diejenigen, auf die wir uns dann am Ende am meisten verlassen könnten, das sind schon wir selber. Also ob dich dann wirklich keiner liebt, das wäre jetzt wirklich eine philosophische Fragestellung. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, hier die Selbstliebe zu lernen. Und ich sage überhaupt mal in einer Paarbeziehung die Liebe zu lernen. Ich habe viele Paare, die sprechen von Liebe. Und ich sage dann manchmal den wahnsinnig unromantischen Satz, Leute, von Liebe können wir hier noch lange nicht sprechen.
Das klingt, als würde es starke Reaktionen hervorrufen, oder?
Ja, so wie hier ist dann mal so ein bisschen ein Schweigen, weil wir oft ganz komische Vorstellungen von Liebe haben. Also, und da schaue ich dann natürlich zurück jetzt in eine Kindheit, wie wird Liebe vorgelebt? Und da gibt es verzerrte Bilder, wo Liebe mit Gewalt kombiniert ist, wo Liebe mit Lügen kombiniert ist. Und das ist dann im Gehirn so eingespeichert. Also das ist dann das Normal, dass man fremd geht. Es ist normal, dass man, ja, ich würde das Wort grausam fast in den Mund nehmen. Es ist normal, dass man sadistisch ist, zynisch, ironisch, herabwürdigend und so weiter und so fort. Und das hat mit Liebe nichts zu tun. Ja, und was mir noch dazu einfällt ist, also wo Angst ist, hat die Liebe auch wenig Platz, weil da sind wir ja mit dem Überleben beschäftigt und die wenigsten oder ich glaube keine Tierart paart sich auf der Flucht. Und es geht ganz, ganz viel in einer Paarbeziehung um das Wahrnehmen des eigenen emotionalen Zustands und um die eigene Emotionsregulation. Und da kommt es halt auch darauf an, was bringen wir da schon von zu Hause mit, was haben wir da gelernt. Und da gibt es einfach ein breites Lernfeld, weil auch in Zeiten wie diesen, sage ich jetzt mal, die meisten Menschen stehen wahnsinnig unter Strom. Und wenn wir unter Strom stehen, können wir nicht wirklich in Kontakt gehen. Das ist eine Getriebenheit und eine Angespanntheit. Und wo Angst ist, ich wiederhole es einfach mal so, hat die Liebe wenig Platz.
Vielleicht das auch kurz zum Selbstcheck für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist denn, wenn es wirklich Liebe ist? Also jetzt haben jetzt viele Sachen gesagt, was quasi darauf hindeutet, dass das eigentlich nicht Liebe ist. Gibt es eine kurze Beschreibung, so zum Selbstcheck, ist das wirklich Liebe? Ich würde sagen, ich weiß ja, wenn ich es spüre. Das erklärt sich ja dann ein bisschen von selbst. Aber gleichzeitig denken offenbar sehr viele Menschen auch, sie wüssten es, wenn sie es spüren, und dann ist doch nicht ganz so. Also
naja, Liebe ist erstmal ein gutes Gefühl in mir. Also wenn ich jetzt an meinen Partner denke oder auch an meine Kinder, dann fange ich sofort zu lächeln an. Und jetzt ist das ein wirklich schönes Gefühl, wenn ich an die denke und die Augen zumache. Und die Kunst ist ja, dass ich dieses liebevolle Gefühl, das ich in mir habe, für diese Menschen auch so in Handlung umsetze, dass sich die auch geliebt fühlen. Und jetzt darf ich nicht automatisch von mir auf die anderen schließen. Das ist nämlich ein ganz banales Beispiel. Nur weil jetzt mir Schokolade schmeckt, bringe ich jetzt meinem Partner dauernd Schokolade mit. Also schon diese Neugierde zu haben, wer ist denn der andere und wie fühlt sich denn der geliebt oder wie fühlt sich die geliebt? Ich glaube, wir könnten auch über die Liebe ganz, ganz viel philosophieren. Ich glaube, ganz ein wesentlicher Bestandteil ist auch, dass in einer Paarbeziehung, dass wir einander eben, ich habe es vorhin schon auch kurz angesprochen, dass wir uns nicht brauchen, sondern dass wir uns wollen. Und das macht einen riesen, riesen Unterschied. Und wo zwei Menschen einander wollen, da kann sich die Liebe sehr gut ausbreiten.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Jetzt haben Sie es eh schon gesagt, viele Menschen stehen sehr unter Strom. Wir sind alle gestresst, haben keine Zeit. Jetzt ist es ja in vielen Beziehungen so, dass man dann irgendwann einmal nebeneinander herlebt und jeder so sich stressen lässt von seinem Alltag. Und eigentlich hat man gar nicht mehr so viel bewusste Zeit miteinander. Wie kann man denn dagegen steuern?
Also wenn es mal auffällt, dann ein Innehalten und zu sagen, oh mein Gott, wie sind wir denn hierher geraten? Und hoffentlich ist das doch dann auch ein Wir und sagen, so wollen wir beide das nicht. Aber meistens fällt es einem oder einer auf. Und ja, manchmal ist das auch mit Veränderung und neuen Entscheidungen verbunden und verknüpft. Und jede Entscheidung hat einen Preis und die meisten Menschen wollen dann den Preis nicht bezahlen. Also wenn ich Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin verbringen will und ich habe keine Zeit, dann tut mir leid, es ist eine Milchmädchenrechnung, da muss ich mir die Zeit nehmen, da muss ich sie mir woanders abzwacken. Dann muss ich aufs, weiß ich nicht, aufs Golfspielen verzichten, aufs Laufengehen verzichten, auf den Elternbesuch verzichten, um hier meine Zeit einfach auch dem zu widmen, was mir wichtig ist. Was ich nur dazu sagen kann, wenn Paare keine Zeit mehr miteinander verbringen, kann es aber auch sein, dass sie eh ganz froh drüber sind, dass sie keine Zeit miteinander verbringen. Das gibt es schon auch. Also das ist nicht nur, wenn sie drunter leiden, würden sie was ändern. Ich weiß, das ist provokant, aber ich lasse das mal so stehen.
Da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder bei dem Wollen, oder? Also den will man halt vielleicht nur mehr einen Teil.
Ja, und oft sind einfach Dinge nicht ausgesprochen und da gibt es wieder große Angst, etwas anzusprechen. Und dann lebt man einfach im Vertrauten so dahin und dann gibt es diesen großen blauen Elefanten im Raum, den niemand anspricht, aber über den längst gesprochen werden müsste. Geld, Sex, Kindererziehung, Eltern, Schwiegereltern. Also dann kommen die Leute zu mir und ich schiebe ihn dann rein, den blauen Elefanten.
Okay, Geld, Sex, womit wollen wir anfangen?
Nehmen wir mal Sex.
Wie wichtig ist Sex in einer Beziehung?
Sehr wichtig. Und es kommt auch da wieder darauf an, was es für die jeweiligen Menschen in dieser Paarbeziehung bedeutet. Ich habe Paare begleitet, die hatten keinen Sex. Ich habe Paare begleitet, die hatten jeden Tag Sex. Was immer es für dieses Paar bedeutet. Sie kommen nur dann, wenn das, was sie, wie sie es miteinander tun, also wenn ihre Kompetenzen nicht mehr ausreichen, hier weiter zu wachsen. Und dann braucht es Hilfe von außen und Anstöße und braucht es eine Kompetenzerweiterung und den Willen, etwas Neues zu lernen. Und die Menschen sitzen dann bei mir, also mir vis-à-vis, und die sagen dann, oh, das ist aber schwierig. Und ich sage dann, ja, das ist wirklich schwierig, hier etwas Neues zu lernen, sich auf etwas Neues einzulassen. Und ich beim Sex spreche ich jetzt nicht nur von einer neuen Stellung, sondern zum Beispiel mit der Atmung zu experimentieren. Ja, also atme ich beim Sex überhaupt? Wie bewege ich mich? Ja, also in diese Richtung einfach mal zu forschen und auch hier wieder die Kompetenzen zu erweitern. Was ist denn noch möglich? War es das schon? Nein, das war es noch nicht. Da gibt es immer noch was zu entdecken. Und diese Neugierde möchte ich gerne jedem Paar wünschen, ja, dass sie neugierig bleiben für den anderen und sich nicht durch diese Angst, die dann entsteht, lähmen lassen und sagen, oh mein Gott, ja, also der möchte jetzt was anderes und der möchte jetzt mit mir zur Sexualberatung und das gibt Dinge, die mache ich sicher nicht und da gehe ich nicht hin und dann verspanne ich mich aber gleich und höre sofort zum Atmen auf, sondern zu sagen, okay, ich höre mir das mal an, ich bleibe neugierig. Und ich glaube, dass Neugierigsein eines der großen Geheimnisse ist in einer Paarbeziehung, also auch die eigene Neugierde für Neues.
Die Neugierde, das ist ja wahrscheinlich auch über Sex hinaus nicht ganz unwesentlich, oder wenn man länger eine glückliche Beziehung führen möchte.
Ja, aber man kann ja leicht neugierig sein für, oh, kochen wir was Neues, das ist so wenig besetzt. Aber wenn man sagt, hey, Sex, da kommen dann gleich die wüstesten Bilder und dann schreckt man gleich zurück und gehen die Fantasien durch und dann kommt gleich so ein sicher nicht. Und das ist nicht neugierig, das kommt aus dem roten Bereich und nicht aus dem grünen, ja, wo man dann sagt, ja. Lass uns das erforschen, holen wir uns da auch Unterstützung, hören wir uns einen Podcast an, lassen uns da inspirieren, was es gibt und was können wir mit unserem Körper noch machen, wie zum Beispiel atmen. Ja, also da sprechen wir noch gar nicht von irgendwelchen Dingen, die dann in den Köpfen entstehen, sondern was passiert, wenn wir atmen oder für die Hörerinnen und Hörer die Augen beim Sex offen lassen. Also habt ihr euch schon mal in die Augen geschaut, wenn ihr gekommen seid? Oder hast du deinem Partner schon mal in die Augen geschaut, wie er gekommen ist?
Ist Sex eigentlich das größte Thema in Ihren Beratungen? Es ist ja irgendwie schon für viele Paare mit so viel Druck behaftet und so ein Riesenthema, über das eben dann auch oft nicht gesprochen wird, wie Sie eh schon gesagt haben.
Naja, ich sage mal so, es sind vier Bühnen, würde ich mal sagen, auf denen sich die Konfliktfähigkeit von Paaren zeigt. Und die einen kommen mit Sex, die anderen kommen mit Geld, Kindererziehung ist auch ein sehr häufiges und die Eltern und Schwiegereltern. Also es ist eigentlich das Thema fast egal, sondern da zeigt sich, wie, ich lächle ein bisschen in mich hinein, wie erwachsen ich bin, wie kann ich denn überhaupt diesen Konflikt und diese Unterschiedlichkeit jetzt lösen. Und das sind alles vier Themen, die wahnsinnig emotional aufgeladen sind, hochbedeutsam sind und deswegen macht es so schwer, darüber vernünftig zu sprechen und sich hinzusetzen und hier zu sagen, du, wie machen wir das? Weil da sehr viel Existenzielles anschwingt bei diesen vier Themen. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Emotionsmanagement. Wir haben eine Wohnung gekauft gemeinsam und da war die Idee meines Ex-Mannes, dass wir alles Geld, das wir haben, in einen Topf schmeißen, was auch für mich auch ganz logisch war. Und dann stand die Idee im Raum, dass ich ja eigentlich gleich mein Konto aufgeben könnte, wenn eh schon das ganze Geld weg ist. Und ich bin da gesessen und ich bin schier gestorben. Weil die Idee, mein eigenes Konto, das ich als Studentin schon gehabt habe, aufzugeben und jetzt sozusagen wirklich alles in einen Topf zu geben und nur mehr ein Konto zu haben, also es hat mir die Luft zum Atmen genommen. Und jetzt mussten wir sprechen. Also da gibt es einfach auch ganz unterschiedliche Familienmodelle. Also jetzt bei meinem Ex-Partner, der kommt aus einer Familie, seine Mutter war zu Hause, sein Vater war der Alleinverdiener. Ich komme aus einem Elternhaus, beide Eltern haben gearbeitet, haben sehr gleichwertig eingebracht in die Familie und jetzt treffen einfach zwei Kulturen aufeinander und dann gibt es, obwohl man die gleiche Sprache spricht, einfach auch einen Kulturschock. Und ja, und das dann zu lösen und hier diese Neugierde zu behalten und zu sagen, okay, wieso möchtest du das nicht? Anstatt zu sagen, Na, so wie du das machst, das ist aber deppert. Also das ist man schnell in der Abwertung, wenn man dann emotional wird. Und hier sich wirklich den Raum und die Zeit zu nehmen, darüber zu philosophieren und zu sagen, okay, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja? Aber die Idee, also ich habe mein Konto bis heute noch. Es ging nicht. Es ging einfach nicht.
Finde ich eine sehr verständliche Entscheidung, ja.
Also wir zwei schwingen da gleich. Und vielleicht gibt es aber viele, die zuhören und die sagen, das braucht man nicht. Es ist viel besser, nur ein Konto zu haben. Mhm. Ja.
Ist viel praktischer mit Kindern und so. Ja,
billiger ist auch. Mhm. Nicht? Und ja. Also die haben nicht dieses Bedürfnis, so ein eigenes Geld zu haben. Die fühlen sich vielleicht auch ohne eigenem Geld sicher. Ich nicht. Ja, ich nicht. Und das kann man jetzt verurteilen oder man kann staunen. Ich bin fürs Staunen.
Ich bin dafür, einfach drei Konten zu machen. Einfach ein gemeinsames und zwei einzelne und halt vielleicht nicht bei einer Bank, die einen gnadenlos abzieht, wo man jedes Jahr ein Hunderter hinlegt für die Kontoführungsgebühr. Aber es geht ja.
Ich finde es auch ein sehr gutes Modell, eben dass jeder das Gefühl hat, hier was Eigenes zu haben und es was Gemeinsames gibt. Und das ist ja die hohe Kunst in einer Beziehung, also Autonomie und Verbindung auszubalancieren. Aber beim Geld hätte ich eben das Gefühl gehabt, ich verliere meine Autonomie. Dieser Autonomieverlust, den kann man dann auch auf der Bühne der Sexualität oder der Eltern und Schwiegereltern und Kindererziehung erleben, dass viele Menschen, dass dann der oder die andere sagt, so wie ich das sage, ist es richtig. Und dann haben ja viele von uns gelernt, und jetzt sind wir doch ein bisschen im Elternhaus, das zu machen, was sich die Eltern wünschen. Und dann gebe ich halt das von mir auf, damit es keinen Konflikt gibt. Und dann haben wir eine Harmonie. Aber ich klebe so Rabattmarken innerlich. Und so, also jedes Mal, wenn ich was aufgebe, was ich eigentlich haben möchte, dann sammle ich. Und irgendwann ist das Fass voll. Und da möchte ich einladen, lieber früher drüber zu sprechen.
Ist ja, glaube ich, generell was, was man vermeiden sollte in einer Partnerschaft. Oder dieses innere Buch führen und gegenrechnen.
Ja, das sollte man vermeiden. Ich habe ein Reel drüber gemacht und das ist echt viral gegangen. Da haben sich viele Menschen wiedergefunden, dass die das tatsächlich machen. So innerlich auch den Partner oder die Partnerin zum Projekt zu machen. Also den muss ich noch verbessern, den richte ich mir schon so her, wie ich ihn brauche. Und wir sitzen da und schmunzeln. Und es ist leider so eine Realität, dass man so Vorstellungen hat. Ja, ich denke jetzt auch an ein Paar, die vor dem nächsten Schritt stehen und heiraten möchten und dann so gerne alles davor noch gelöst haben wollen. Also wie erziehen sie die Kinder und wie viele Kinder werden sie haben und wo werden sie wohnen? Und ich habe dann zur Frau gesagt, also ich möchte Sie einladen, sich zu überlegen, ob Sie zu diesem Mann, der jetzt vor ihr sitzt, so wie er ist, mit vollem Risiko Ja sagen kann oder nicht. Und dann wird es auch manchmal still, weil es ist ein Risiko. Aber auch wenn wir vorher ganz viel planen und richten, wenn dann Kinder kommen zum Beispiel, ja, also da wird so viel auch aus der eigenen Biografie angetriggert, da sind wir dann oft überrascht von unserem Partner oder unserer Partnerin, wie der oder die einfach dann auch noch sein können. Ja, und ich glaube nicht, dass es eine Beziehung ohne Überraschung gibt.
Das wäre ja traurig.
Wir merken, wir haben ein bisschen zu viele Fragen für nur eine Folge. Also moderieren wir diese Folge jetzt einfach mal ab und wir hören Sandra Themelwall nächste Woche wieder. Wer das wieder hören will, sollte uns am allerbesten abonnieren und zwar auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf jeder anderen Podcast-Plattform und vielleicht gern noch 5 Sterne dalassen.
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserem Beziehungsmonat. Er läuft noch ein paar Wochen, also gerne mit Themenvorschlägen bei uns melden an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns auch über Feedback, Kritik natürlich auch und andere Themenvorschläge, die überhaupt nichts mit Beziehungen zu tun haben. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Martin Schauber.
Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao.
Bis nächste Woche.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.